Das ist ja wirklich eine erstaunliche Botschaft, weil man nicht so genau weiß, was sagt der Prophet hier. Von wem spricht er? Wer ist der Ich? Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr fern seid. Ist das der Prophet, der da von sich redet? Dass er sagt, Gott hat mich berufen von Mutterleib an, von meiner Mutter Schoß an meinen Namen genannt? Oder ist es ein anderer? Wenn wir die ersten Verse hören, hört auf mich, ihr Inseln. Die Inseln, das war so der Rand der bekannten Welt, Spanien. Das war die Insel und darum. Horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fern her seid. Also da sind noch ganz andere Völkerschaften im Blick, die der Prophet gar nicht kennen konnte. Und am Ende wird es ja noch deutlicher, es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde, bis ans Ende der Welt. Jetzt merken wir, das kann nicht der Prophet sein, das ist der Messias. Denn das ist sozusagen über die menschlichen Möglichkeiten hinaus. Das ist etwas, was unvorstellbar war. Erstaunlich, dass von Anfang an im Blick ist, womit diese Perikope ausklingt. Die Fernsten, an die der Auftrag des Knechtes sich richtet, die Inseln, wo die Erde zu Ende ist und am Rand zerbröckelt. Und dann sogar bis ans Ende der Erde. Erstaunlich die Entgrenzung, die hier stattfindet, besonders für Israel. Das ist ja das Volk, das er anspricht. Und Israel muss erschüttert gewesen sein, die Israeliten, als sie dieses Wort hörten. Denn Israel als das Volk Gottes, das Volk seiner gnädigen Wahl, muss es als etwas Unerhörtes empfinden, wenn auf einmal von den Inseln, von fernen Völkerschaften, ja, vom Ende der Welt die Rede ist. Gehört denn Gott auch ihnen oder umgekehrt gesagt und besser gesagt, gehören auch die fernen Menschen zu Gott, nicht nur das auserwählte Volk? Es ist etwas Erstaunliches, dass Gott die bisher geltende Limitierung seines Heils aufhebt, und das im Alten Testament, und die Völker in sein Handeln einbezieht. Also schon ein Blick auf das Neue Testament, auf den Messias, auf Jesus Christus. Und das ist deshalb auch erstaunlich und unerhört, noch aus einem anderen Grund. Der Auftrag, unter dem er steht, ist schlechterdings unrealisierbar. Wie soll er, der Knecht Gottes, zu den fernsten Völkerschaften kommen? Damals gab es noch keine Fliegerei und das ganze andere auch nicht. Das war also unrealistisch. Es war also etwas, das konnte er niemals packen. Das war für ihn einfach zu viel. Die fernen Inseln, das war für ihn unerreichbar. Und nun stelle man sich vor, zu so einem Auftrag ist jemand, bin ich gerufen. Etwas Unerreichbares. Da kann man am Ende nur resignieren oder sich auf Gott verlassen. An sich gibt es da kein Zwischending. Wenn man einmal startet, muss man hier einen ungeheuren Mut mitbringen. Denn man hat nichts anderes in der Hand als das Wort der Verheißung. Und im Neuen Testament wird das aufgegriffen. In der Apostelgeschichte, da heißt es, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende
der Erde.
Auch das ist damals, vor 2000 Jahren, unrealistisch. Aber es ist ja gesagt, meine Kraft des Heiligen Geistes steht euch bei. Wenn der Heilige Geist gekommen ist, dann wird das realistisch, aber auch erst dann. Eine erstaunliche Botschaft. Und dann kommen einige Missverständnisse, die habe ich mir jetzt nicht ausgesucht, sondern als Pastor liest man vorher, bevor man einen Text predigt, einmal Kommentare nach. Und in einem Kommentar, mit dem ich schon lange unterwegs bin, der stammt aus dem Ende des vorigen Jahrhunderts, also noch nicht so lange her, aber noch DDR-Zeit. Und da heißt es, der Knecht soll Jakob zu Gott zurückbringen und Israel zu ihm sammeln. Das Volk ist also Gegenstand seines Bemühens. Und doch wird man auch die Weltaufgabe des Gottesvolkes heute der Kirche in diesem Text dargestellt finden. Also er sagt, Gottfried Vogt ist das übrigens, er sagt, dass hier die Kirche an sich gemeint ist. Nicht mehr Jakob und nicht mehr das Volk Israel. Und dann in einem weiteren Absatz spricht er davon, von der Heimbringung und Wiederaufrichtung des Gottesvolkes, neutestamentlich gesprochen, der Kirche. Ist denn das wirklich wahr, dass sozusagen das Volk Gottes abgelöst worden ist durch die Kirche? Und dass jetzt alle Verheißungen des alten Bundes der Kirche, sprich der Christenheit, gelten. Und das wurde vor 30, 35 Jahren noch gelehrt. Und wir wissen heute, darüber sind wir hinweg. Das ist die sogenannte Ersatztheologie, Substitutionstheologie oder auch Enterbungstheologie. Diese hat zum Inhalt, Gott habe das Volk Israel seit der Kreuzigung Jesu Christi verworfen und verflucht, seiner Erwählung Israels, seinen Bund mit diesem Volk und die ihm geschenkten Verheißungen aufgehoben und sie stattdessen auf die Kirche als neues Volk Gottes übertragen. Diese Geschichte hat eine Zeit von 2000 Jahren überdauert und wie wir merken, wahrscheinlich in manchen Gehirnen noch viel länger. Das ist eine Vergewaltigung des Textes und es ist eine Morddrohung an das Volk Israel. Denn wenn du gar nicht mehr existierst, dann kann ich mit dir machen, was ich will. Das ist eine Wurzel des Antijudaismus und des Antisemitismus bis hin zum Holocaust. Das ist sozusagen der christliche Grund, warum da viel Verbrecherisches draus gewachsen ist aus dieser Theorie. Nein, wir müssen lesen, was hier steht und es ernst nehmen. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die Bewahrten Israels zurückzubringen. Ja, es ist zu wenig. Ich mache dich auch zum Licht der Nationen, aber nicht ohne Jakob und Israel. Jakob und Israel sind doch Namen und dahinter stehen wirkliche Personen bzw. Stämme, Völker. Und wenn von Stämmen hier die Rede ist, dann natürlich die Stämme Israels, die Stämme Jakobs, die Stämme Jakobs im wörtlichen Sinn. Das Erstaunliche und Unglaubliche ist, dass im Jahre 721 vor Christus 10 der Stämme verschwunden sind von der Bildfläche. Die gingen nämlich in die Zerstreuung. Die lösten sich sozusagen auf. Es war nur noch am Ende Juda und Benjamin übrig geblieben. 721 vor Christus. Und Jesaja sagt im Auftrag Gottes, diese Stämme sollen wieder gesammelt werden. Hier merken wir also, Das ist wirklich erstaunlich. Seit 721 sind 10 von den 12 Stämmen untergegangen und verschollen. Israel ist in die ganze Welt verstreut. Und nun soll es wieder gesammelt werden. Ein historischer Punkt ist dann tatsächlich auch die Wiedererrichtung des Staates Israel. Das ist eine politische Sache, hat aber auch Berührungspunkte mit den Prophetien des Alten Bundes. Und Paulus spricht sogar davon, und da wird deutlich, dass er Israel noch eine Zukunft verheißt. Im Römerbrief Kapitel 11 heißt es, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt ist, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Verstockung ist Israel zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird, und so wird ganz Israel gerettet werden. Ganz Israel gerettet werden. Meint er da die Kirche? Nein, er meint Israel. Also man muss einmal ernst nehmen, was da steht. Deshalb das erste Missverständnis ist ein wichtiges und da entscheidet sich sehr viel. Das zweite Missverständnis drängte sich mir auf, als ich diese Predigt vorgestern nochmal vorbereitete. Wir waren, das war durch die Berliner Zeitung initiiert, da stand, man muss mal den Blick von der Kuppel des Humboldt-Forums genießen auf Berlin. Also sind wir hoch in die Bar Barista und dachten, da essen wir Mittag, aber das war schweineteuer. Ich glaube, wir haben dann doch am Ende nur was getrunken. Aber den schönen Ausblick genossen, nicht nur auf die Stadt Berlin, sondern auch den Ausblick, und das war für mich insgemein der eigentliche Grund, auf diesen umstrittenen Bibelvers, der da um die Kuppel angebracht ist, für über 1 Million Euro hat das mal gekostet, hat einer gespendet, der Otto Versand. Also nicht der Versand, sondern der Otto selber, das war es ihm wert. Und dieser Spruch ist ja nun seit einiger Zeit nicht nur umstritten, sondern da ist richtig Feuer drin. Und dann lese ich, als ich einfach mal google, das weithin sichtbare Spruchband um die Kuppel des gerade für 680 Millionen Euro errichteten Zentrums für Kultur, Kunst und Wissenschaft fordert eine Unterwerfung aller Menschen unter das Christentum. Mit der nachträglich aufgesetzten Kuppel, Kreuz und Bibelspruch unterstrichen die Hohenzollern während der Revolution 1848 den Herrschaftsanspruch der Monarchie gegen demokratische Bestrebungen. 1848, das sagt uns was, das war Revolution. Es war so sozusagen ein Statement gegen die demokratische Revolution. Mit Hilfe der Initiative Leuchtturm Berlin soll das Spruchband nun künstlerisch bearbeitet werden. Interessant. Die Initiatoren Sven Lochmann und Konrad Miller wollen dem umstrittenen Spruch kurzfristig eine dauerhafte, positive und zeitgemäße Antwort entgegensetzen. Dazu soll nach bisherigen Entwürfen ein Netz von Leuchtdioden vor das weiterhin sichtbare Spruchband montiert werden. Bei Einbruch der Dunkelheit sollen Auszüge aus Grundgesetz und Menschenrechtserklärung als Laufschrift vor dem Bibelspruch zu sehen sein. Das nächste, was ich mache, ist mal abends dahin gehen, mal gucken, ob da schon verhängt ist, der Bibelspruch. Also er soll weiterhin tagsüber sichtbar sein, aber sobald die Dunkelheit beginnt, läuft dann ein Laufband mit Sprüchen des Sätzen des Grundgesetzes und der Menschenrechtserklärung der Vereinten Nationen darüber. Wie das aussehen mag, ich weiß nicht, ich bin gespannt. Unten im Bibelspruch, oben dann was projiziert darauf. Ich finde es aber schon merkwürdig. Denn das wurde ja mal geplant als Wiederaufbau des Schlosses. Und es steht in einem Kontext, bauarchitektonisch und auch in seiner Gesamtanlage, es sieht ja auch aus wie das alte Schloss. Und Naja, aber jetzt kommt die Sache, um was geht's? Um die Bibelsprüche dort oben. Aus zwei Bibelsprüchen hat Wilhelm IV. Einen gemacht. Und dieser lautet, diese Inschrift, es ist in keinem anderen Heil, ist auch kein anderer Name den Menschen gegeben, denn in dem Namen Jesu, das heißt außer in dem Namen Jesu, zur Ehre Gottes des Vaters, dass in dem Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Also jetzt wissen wir, worum es geht. Und jetzt frage ich einmal, würde dieser Bibelspruch oder diese zwei Bibelsprüche aus Apostelgeschichte und Philipperbrief an einer Kirche stehen oben, was wäre dann? Kein Mensch würde davon Notiz nehmen. Das würde keinen aufregen. Aber nun steht das am Königspalast des Königs von Preußen. Und in diesem Kontext wird das etwas ganz anderes. Wir merken, wie wichtig der Kontext ist, also die Einbettung von etwas. Man kann nicht einfach einen Bibelspruch rausreißen und dann sagen, ist egal, wo der steht. Nee, das Entscheidende ist, wie ist er eingebettet. Und dann merken wir tatsächlich, hier ist ein Bibelwort okkupiert worden für politische Ziele, nämlich einmal die Unterdrückung der 48er Revolution, also gegen die Demokratie, und zum anderen natürlich auch für die Kolonisierung der Völker. Deutschland war gerade dabei, gegenüber England und Frankreich und anderen aufzuholen und sich Kolonien zuzulegen. In diesem Kontext muss man sagen, ist ein Unding, so einen Spruch an den Königspalast zu hängen. Ich meine, er hätte ja auch andere Möglichkeiten gehabt. Ich frage einmal, ja, welche Möglichkeiten hätte er noch gehabt? Er hätte einen einladenden Bibelspruch da oben dranhängen können. Aber er hat einen gesucht, der ihm am Herzen lag. Vielleicht und wahrscheinlich sogar war der Lieblingsspruch des preußischen Königs, der im Römerbrief steht. Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Er hat also aus der Bibel genau das rausgegriffen, was ihm nützte. Obrigkeit, Gewalt über die Untertanen. Das war ihm wichtig. Und ich lese, als wir am 3. Oktober zum Nationalfeiertag in Strausberg waren, am ältesten Haus von Strausberg die Tafel. Das älteste Haus wurde bewohnt von, es war das bedeutsamste Haus sozusagen, von erstens Pfarrer, zweitens Bürgermeister, drittens Kaufleute. Ökonomie spielte damals noch nicht die erste Rolle, die erste Geige. Der Pfarrer spielte die erste Geige und dann erst der Bürgermeister und dann erst die Ökonomen. Heute ist das ein bisschen anders. Aber wir merken etwas, die Kirche gehörte mit zur Obrigkeit. Und das ist natürlich ein Unding und widerspricht allem, was in der Bibel steht. In diesem Kontext muss man sagen, der Bibelspruch da oben ist wirklich ein Ärgernis. Aber wir müssen ja auch sagen, geht es denn im Evangelium, also in der Bibel, in diesem Kontext wirklich um Dominanz? Das zweite Missverständnis ist Dominanz statt Rettung. Geht es hier wirklich um Dominanz? Also, wenn man überlegt, der Knecht Gottes, also Jesus Christus, es entsteht der Verdacht, trotz des Kreuzes auf der Kuppel und des Bibelspruchs darunter, der Verdacht, hier regiere ein weltweit orientiertes Geltungsstreben und erzeuge einen Anspruch, den unser pluralistisches Denken nicht hinnehmen kann. Aber was steht im Text? Im Text steht, es geht nicht um Unterwerfung und um Überfremdung, sondern in der Bibel geht es um Rettung. Rettung heißt hebräisch Jeschua. Merken wir etwas? Welche Verwandtschaft? Zu Jesus hin. Deshalb hat Gott selbst den Namen Jesus vorgegeben. Denn er ist die Rettung. Nicht Dominanz, sondern Rettung ist der biblische Kontext, in dem man diese Worte sehen muss. Und auch, wenn man so will, es geht nicht darum, dass der Knecht sich durchsetzt, sondern darum, dass allen Völkern geholfen wird, sprich, dass sie gerettet werden. Und das ist auch der Kerngedanke von Mission. Sonst könnten wir uns Mission sparen, was ja viele auch tun heutzutage. Wir können die Aufgabe der Mission getrost auf sich beruhen lassen, wenn es nicht um Rettung ginge. Und deshalb Jesaja 49, unser Predigttext, der letzte Vers 6. Ich mache dich auch zu einem Licht für die Völker. Bis ans Ende der Erde reicht meine Rettung. So übersetzt die Neue Basisbibel. Oder eben auch Heil, wie viele andere Übersetzungen haben. Bis an die Enden der Erde reicht meine Rettung. Und Paulus schreibt im Römerbrief, Brüder, das Wohlgefallen meines Herzens und mein Flehen für sie zu Gott ist, dass sie gerettet werden, die Juden ist gemeint. Und dann heißt es in Römer 11 weiter, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses, ich hatte es schon gesagt, Geheimnis unbekannt ist, damit ihr euch nicht selbst für klug haltet. Verstockung ist Israels zum Teil widerfahren, bis die Vollzahl der Nationen hineingekommen sein wird und so wird ganz Israel gerettet werden. Also, das ist der biblische Kontext. Es geht um Rettung statt Dominanz. Wir müssen aufpassen, wenn Bibelverse missbraucht werden durch die Politik. Und das passiert bis heute. Und ein drittes Missverständnis, nämlich das, dass die Rettung automatisch geschieht. Automatisch. Dass wir den Text nicht missverstehen, die Welt ist nicht automatisch gerettet. Das Heil wird geschichtlich verwirklicht und ausgebreitet in der Gestalt des Gottesknechts, der selber das Heil oder die Rettung ist. Ich erinnere, Jeschua ist der Name der Rettung und ist auch der Name Jesu. Das ist das Heil, das ist die Rettung. Und an diesem vorbei gibt es halt keine Rettung. Es ist einfach so. Sein Dienst, der Dienst des Gottesknechtes, besteht darin, Israel aus der Zerstreuung, die 10 Stämme, am Ende war ja dann auch Juda in Gefangenschaft geführt, ganz Israel wieder zu sammeln. Und damit stellt er aber nicht einfach die nationale Einheit wieder her, sondern er führt das Volk zur Umkehr. Das Volk Israel führt er, der Gottesknecht, zur Umkehr. Schließlich erleuchtet er auch alle anderen Völker und bringt Rettung für die ganze Welt. Das heißt, das Heil, die Rettung, wird uns nicht wie Putz an die Wand geworfen wird, vermittelt, sondern es wird uns vermittelt durch den Glauben. Im Römer 11 heißt es, und so wird ganz Israel gerettet werden. Früher übersetzt die Lutherbibel, und dann wird ganz Israel gerettet werden. Aber der Punkt liegt woanders. Und so, auf diese Art und Weise wird gerettet werden. Und wie lautet diese Art und Weise? Ich lese noch einmal Römer 11 in der Basisbibel, also einer Übersetzung moderner Art, die verständlicher ist. Brüder und Schwestern, ich will euch über folgendes Geheimnis nicht in Unkenntnis lassen, denn ihr sollt euch nicht selbst einen Reim auf die Sache machen. Tatsächlich hat Gott dafür gesorgt, dass sich ein Teil von Israel vor ihm verschließt. Das soll aber nur so lange dauern, bis alle Völker sich ihm zugewandt haben. Und auf diese Weise wird schließlich ganz Israel gerettet werden. Wie wird Israel gerettet werden? Durch Zuwendung zu Jesus, zu dem, der das Heil ist. Und deshalb spielt natürlich der Glaube eine Rolle. Und Paulus sagt es selbst. In Römer 11 steht der Vers: Aber auch jene, die Juden, wenn sie nicht im Unglauben bleiben, werden eingepfropft werden, denn Gott ist imstande, sie wieder einzupfropfen. Er hat sie ausgerissen, den Zweig abgebrochen, aber nur eine gewisse Zeit. Er ist in der Lage, sie wieder einzupfropfen, wenn sie nicht im Unglauben bleiben. Es bleibt dabei, das Heil wird uns nicht einfach angeschmissen, indem wir Leute taufen, indem die Kirche einfach so wahllos im Prinzip, sie sagen es nicht so, aber am Ende in der Praxis geschieht es doch meistens so, dass die Leute auch gar nicht gefragt wurden. Und können ja auch nicht gefragt werden, sind ja Kleinkinder, geht ja gar nicht, Babys. Also nicht so, sondern durch Glauben. Und das ist die reformatorische Botschaft. Und die hat bis heute nach wie vor ihre Geltung. Römer 3, 28 in der Luther-Übersetzung: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Wie lautete der Wochenspruch? Habt ihr noch ein Gedächtnis? Unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Es geht um den Glauben, dass wir den nicht herunterdeklinieren und daraus Kleinkariertes machen. Nein, das ist der zentrale Zugang zur Rettung. Und Rettung, wir haben es vorhin gesungen, Freude, freut euch im Geiste, denn wir sind gerettet. Ehre sei Gott dem Herrn. Darum geht es im biblischen Kontext. Und dabei müssen wir bleiben und wir dürfen Mission nicht aushöhlen. Aber das ist ein anderes Thema, ein andermal vielleicht. Amen.